ZIP FM
mit den Nachrichten.
Herzlich willkommen zu ZIP FM, dem Infomagazin der Freien Radios, am 20. Dezember. Produziert von der Radiokampagne Berlin. Heute mal zu zweit am Mikrofon. Es begrüßen euch Julia Hartung und Isabel Dien. In der kommenden halben Stunde erwarten euch folgende Themen: Ergebnis von weltweiten Protesten gegen die Menschenrechtsverletzungen in Russland, Pussy Riot kommt frei.
Totale Vereinzelung in den Gefängnissen, Gerd vom autonomen Knastprojekt Köln berichtet.
Ein emanzipatorischer Lichtblick, die lang andauernden Proteste in Bulgarien,
Konsequenzen aus dem NSU-Prozess, die Generalbundesanwaltschaft ermittelt gegen 4 weitere mutmaßliche rechtsterroristische Gruppierungen.
Das russische Parlament hat ein neues Amnestiegesetz beschlossen. Das heißt, bald sollen prominente Gefangene auf freien Fuß kommen. Die inhaftierte Punkband Pussy Riot könnte das Glückslos gezogen haben. Und wahrscheinlich auch die Aktivisten und Aktivistinnen von Greenpeace, die seit 3 Monaten in Russland festsitzen. Insgesamt werden 25.000 Menschen in Kürze freigelassen. Der Moment ist perfekt gewählt. Denn die Welt blickt derzeit auf Russland. In 2 Monaten nämlich finden im russischen Sotschi die Olympischen Winterspiele statt. Es scheint, die weltweiten Proteste gegen die Menschenrechtsverletzungen im Russland Putins haben etwas ausgelöst. Michael Spahr von Radio Rabe Bern wollte vom Amnesty International Russland-Experten Reto Rufer wissen, ließ sich die Duma tatsächlich von den Protesten im Westen beeinflussen?
Also ich denke, zumindest Putin haben sie wahrscheinlich schon mit dazu bewogen, jetzt im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Sotschi da ein Zeichen an vor allem die westliche Öffentlichkeit zu richten. Die Duma, die folgt in aller Regel den Anträgen von Putin. Insofern war das nicht überraschend, dass sie dem Amnestiegesetz zustimmt.
Das Amnestiegesetz bedeutet, dass gewisse Leute freikommen. Höchstwahrscheinlich werden es bekannte Namen sein, Leute, die man hier kennt. Was bedeutet das aber konkret für Leute, die unter anderem auch deshalb festsitzen, weil sie sich gegen das System Putin geäußert haben?
Ja, auch die Auswahl der Leute, eben Pussy Riot, Greenpeace, die in den Genuss dieser Amnestie kommen sollen, definitiv ist das auch nicht, deutet darauf hin, dass es um ein Zeichen im Vorfeld der Olympischen Spiele in Sotschi geht, das auch an die westliche Öffentlichkeit gerichtet ist. Es sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Amnestie eigentlich immer ein Gnadenerlass ist, der nichts Grundsätzliches ändert. Also die restriktiven Gesetze gegen die Meinungsfreiheit, die zur Inhaftierung beispielsweise der Pussy Riot-Mitglieder geführt haben oder der Demonstranten vom Bolotnaja-Platz, an denen ändert sich das nichts. Und viele werden auch nicht von dieser Amnestie profitieren, insbesondere unbekanntere Leute nicht. Und es ist auch nicht abgewendet, dass in Zukunft erneut Leute inhaftiert werden, weil sie ihrer freien Meinung Ausdruck verleihen.
Ein paar Mal waren jetzt Boykottforderungen in der Luft, auch in der Schweiz. Also der Schweizer Bundespräsident soll nicht an die Eröffnungsfeier nach Sotschi, an die Olympischen Winterspiele reisen. Einige machen das ja, der deutsche Bundespräsident oder auch die amerikanischen Behörden schicken nur quasi die zweite Garde nach Russland. Was denken Sie, würde so ein Boykott jetzt, falls die Schweiz sich doch noch dazu durchringen würde, etwas bringen?
Also Amnesty hat als Organisation keine Position zu Boykotten. Also wir fordern keinen Boykott, wir lehnen aber Boykottaufrufe auch nicht ab. Die Amnesty-Strategie ist die, dass die Olympischen Spiele in Sotschi dazu genutzt werden sollen, ein Licht auch auf die schlechte Menschenrechtslage in Russland zu richten. Jetzt, was die Schweiz anbelangt, natürlich ist es eine Art Zeichen, wenn jetzt ein wichtiges Staatsoberhaupt nicht dorthin geht, ob jetzt der Schweizer Bundespräsident Burkhalter es sich leisten kann, dieses Zeichen zu setzen, wage ich persönlich zu bezweifeln. Die Schweiz hat ja nächstes Jahr den OSZE-Vorsitz inne und da im Vorfeld dahin Geschirr mit Russland, das ja Mitglied, wichtiges Mitglied der OSZE ist, zu zerschlagen, das bezweifle ich.
Kritiker von Boykottforderungen sagen ja auch immer, so ein Großanlass kann eine Chance sein. Das hat man gesagt, als die Olympischen Spiele in China waren. Das hat man gesagt, als das Eurovisions-Schlagerwettbewerbsfinale in Aserbaidschan war. In dem Moment, wenn diese Großanlässe stattfinden, wirft schon die Weltöffentlichkeit ein Bild auf diese Länder. Aber was passiert nachher? Denken Sie, dass bei Sochi etwas nachhallen könnte am Schluss?
Es ist zu hoffen. Es ist letztlich Spekulation und öffentlicher Druck ist etwas sehr Diffuses. Es ist aber das einzige Instrument, das jetzt eine Kampagnenorganisation wie Amnesty hat. Und vielfach wirkt das nach längerer Zeit, so im Stile von steter Tropfen, Hültenstein, Myanmar kann ein Beispiel sein, ob jetzt Russland auch ein Beispiel ist, wo das mittelfristig dann Auswirkungen über jetzt punktuelle Sachen wie die Amnestie für Pussy Riot und die Betroffenen ist das durchaus ein positives Signal natürlich. Sie sind in Freiheit und das ist mit internationalem Druck zu verdanken, aber ob sich grundlegende Veränderungen jetzt über die Olympischen Spiele in Sochi einleiten lassen, das wird sich weisen.
Am 20. Mai 1990 sorgte eine spektakuläre Aktion zweier Gefangener der JVA Hamburg-Fuhlsbüttel für Aufsehen. Sie kletterten auf das Dach der Anstalt, um die Öffentlichkeit auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Eine wichtige Forderung war die Schließung der Isolationsstationen. Viele Mitgefangene kletterten anschließend auch aufs Dach, andere besetzten den Gefängnishof. Bis einschließlich 1. Juni war das Kontrollsystem der JVA de facto ausgeschaltet. Und wie es einer der Dachbesetzer ausdrückt,
der Knast war in dieser Zeit unregierbar.
Die zunächst lokal begrenzte Aktion löste Reaktionen im ganzen Bundesgebiet aus. Gefangene anderer Anstalten bekundeten ihre Solidarität, indem sie sich auf ganz unterschiedliche Weise an den Protesten beteiligten. Sie schrieben Petitionen oder sammelten Unterschriften, verweigerten die Arbeit oder den Einschluss. Sie organisierten sogar Hungerstreikaktionen oder besetzten die Anstaltshöfe und Dächer. Viele kleinere Aktionen blieben von der Öffentlichkeit unbeachtet. Trotzdem lassen sich heute, über 20 Jahre später, anhand der Presseberichte Aktionen in mehreren Gefängnissen nachvollziehen. In Straubing, Kassel, Fuhlsbüttel, Mannheim, Vechta und Frankfurt-Main. Radio Flora Hannover sprach mit Gerd vom Autonomen Knastprojekt aus Köln. Er saß in den 80er Jahren selbst wegen Banküberfällen im Gefängnis und berichtet in einem ausführlichen Interview über die damaligen Proteste. Wir legen euch die Sendung wärmstens ans Herz, können jetzt aber nur einen ganz kleinen Ausschnitt bringen. Zunächst zieht Gerd ein Resümee zu den Protesten in den 90er Jahren und kommt dann auf die gegenwärtigen Bedingungen für Proteste in den deutschen Gefängnissen zu sprechen.
Auch wenn es effektiv jetzt keinen Erfolg hatte, irgendwie was die Erfüllung der materiellen Forderungen hatte. Aber ich habe mit einigen der Dachbesetzer nachher noch gesprochen und alle haben halt bestätigt, irgendwie dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das sie da auch entwickelt hat in so einer Aktion, dass in der Isolierung des Knasts sonst im Alltag oftmals nicht so vorhanden ist. Also das war für sie unheimlich wichtig.
Also das ist, glaube ich, generell eine Erfahrung, wenn Menschen auch draußen im Kämpfen, dass da ein ganz anderes Gefühl von Zusammengehörigkeit da ist, von Solidarität, als wenn der normale Alltag einfach da ist. Was mir auffällt, ist, dass die Gefangenen ja ganz unterschiedliche Aktionsformen benutzt haben. Also oft ist es ja heute nur so, dass entweder Gefangene Eingaben machen, dadurch ihren Protest ausdrücken oder Hungerstreiks machen. Und da war es ja so, dass die Gefangenen aufs Dach gestiegen sind, die Arbeit verweigert haben oder einfach im Hof geblieben sind. Also das fand ich so, die hatten doch sehr viele Ideen, um sich gegen die Isolation, das tagtägliche Unrecht im Knast zu wehren. Also das ist mir richtig aufgefallen.
Naja, ich denke immer, das hat unterschiedliche Gründe, dass das heute nicht mehr so ist. Also man muss einerseits sagen, so die Leute, die meisten waren ja so in meinem Alter, sind sie aufgewachsen so in der 68er Zeit. Also viele hatten auch schon irgendwie ein bisschen K-Gruppenerfahrung oder ähnliches. Also wir haben damals wirklich noch geglaubt an die Revolution. Und heute ist es draußen mit drinnen so, dass viele Leute heute resigniert sind. Ich denke mal, da ist der Knast schon ein Spiegelbild. Und andererseits hat die Justiz natürlich auch nach diesen großen Revolten auch massiv aufgerüstet. Das heißt, also die Knäste, spezielle Sicherheitsvorkehrungen, die wurden extrem verschärft. Und die Tendenz jetzt zu den großen Hofgängen zum Beispiel, wo viele Gefangene zusammenkommen, heute ist ja genau das Gegenteil. Also man versucht, die Gefangenen in möglichst kleine Gruppen aufzuteilen.
Das ist richtig. Also es ist wahrscheinlich noch alles differenzierter. Auf der anderen Seite gibt es ja auch, soweit ich das weiß, viel mehr Ablenkungsmöglichkeiten im Knast. Also was weiß ich, PlayStation und was weiß ich und auch dieses Regime also wenn sich ein Gefangener anpasst, dann bekommt er Vergünstigung etc. pp. Ich glaube, das ist noch weiter ausdifferenziert worden. Das ist das eine. Das andere ist natürlich dadurch, dass es keinen Widerstand mehr gibt, keinen angemessenen Widerstand mehr gegen das Knastregime, sind natürlich auch die Dinge, die auch erkämpft worden sind, größtenteils auch rückgängig gemacht worden. Also ich weiß zum Beispiel, in Fuhlsbüttel war es früher so, dass es einmal im Jahr ein öffentliches Sommerfest gab, also wo natürlich mit Überprüfung, aber ganz viele Leute in den Knast kommen können. Das ist dann irgendwann mal abgeschafft worden vor 10 Jahren.
Ja, also bis hin zum Paketverkehr. Also die meisten Knästen darfst du heute nicht mehr mal ein Paket schicken oder so. Also es sind... Und man muss eins sagen, also es ist alles... die Gefangenen sind einfach heute viel erpressbarer geworden. Also auch... In dem Zusammenhang muss man natürlich auch sagen, also die ganze Diskussion um Sicherungsverwahrung und nachträgliche Sicherungsverwahrung, das macht die Gefangenen natürlich erpressbar auch. Das war zu meiner Zeit war es relativ einfach. Also ich wusste, wie lange ich habe. Also ich kannte meinen Entlassungstag. Mir war auch klar, ich werde keinen Tag vorher entlassen, aber ich wusste, an dem Tag werde ich entlassen. Ja. Das wissen viele Gefangene heute nicht mehr.
Das kommt hinzu und eben, dass du sagst, was du auch kurz sagtest mit der 68er-Revolte, dass die natürlich von vielen, die Menschen, die 68 gemacht haben, sind heute zwischen 50 und 70 und dieser Widerstandsgeist, also auch die Utopie oder das, was geändert werden können, dass wir Revolution machen können, dass das realisierbar ist, wie du auch sagtest, ist in den Köpfen nicht mehr so drin. Also das wollte ich nochmal so zum Schluss sagen, aber wie in der Sendung es immer ist, hat natürlich der Gast, also der Interviewte, in dem Fall bist du das, Gerd, das letzte Wort.
Ich wollte noch eins sagen zu diesen 90er-Geschichten, zu dem Zeitraum damals. Also wir haben ja damals eine Untergrundzeitung rausgegeben aus dem Straubinger Knast und die ist heute den meisten jungen Genossen und Genossinnen heute wahrscheinlich nicht mehr bekannt, aber wir haben jetzt die ganzen 8 Hefte haben wir digitalisiert und wir werden die demnächst ins Netz stellen und ja, vielleicht guckt der eine oder andere mal drauf, weil es ist ein ganz gutes Spiegelbild über die Zeiten und die Kämpfe, die damals stattgefunden haben.
Kannst du vielleicht nochmal sagen, wie diese Zeitung geheißen hat?
Die hieß Haberfeld.
2013 war das Jahr der Proteste in Bulgarien. Anfang des Jahres kam es zu einer Erhöhung der Strompreise, die zu einer Revolte gegen die Wirtschafts- und Sozialpolitik mündete und die konservative Regierung unter Ministerpräsident Bojko Borisov unter Druck setzte. Am 12. Mai 2013 kam es daher zu vorgezogenen Neuwahlen. Nun steht auch deren Sieger, die neue Regierung unter Ministerpräsident Plamen Oreschalski unter Druck. Genauer, die Proteste gegen die Regierung Oreschalski in Bulgarien sind Dauerproteste gegen alle seit den Wahlen 2013 im bulgarischen Parlament vertretenen politischen Parteien. Denn all diesen Parteien wird große Korruption und enge Beziehungen zur organisierten Kriminalität vorgeworfen. Über die Proteste auf der Straße sprach Konrad von Radio Dreikland mit Edi Popova aus Sofia.
Proteste. Im Juni haben angefangen bei jemand aus der Mafia, wo eine Stelle im Ministerium bekommen hat. Und dadurch hatte Unzufriedenheit der ganze Bevölkerung eigentlich in einen spontanen Protest am 14. Juni. Und seitdem ist es aber weitergegangen, jeden Tag oder jeden Abend, weil natürlich die Regierung mit dem Wunsch, dass die Regierung also abtretet und es Neuwahlen gibt, weil die Wahlen waren auch teilweise manipuliert. und also auf jeden Fall hat man das gedacht oder gesagt. Und das Ziel ist noch immer diese Regierung, die total korrupt ist, voll mit Mafia-Boss. Die sind eigentlich in der Regierung und die Bevölkerung möchte das nicht.
Also im Grunde genommen sitzt momentan im Parlament die alte Regierung und die ganz alte Regierung, die ist praktisch diejenige, die regiert, sprich die Kommunisten plus den Türken und natürlich eine rechtsextreme kleine Partei, die hier das Sagen hat. Ja, da ergibt sich natürlich die Frage, was gibt es da für Alternativen? Das heißt, worauf laufen die Proteste hinaus, wenn man zwischen Feuer und Wasser wählen muss und beides Schaden verursacht?
Das Problem ist, dass dadurch, dass das Rechtssystem überhaupt nicht funktioniert in unserem Land. Die Bevölkerung hat sich zurückgezogen, auch von den Wahlen. Also 50% von den Leuten haben nur abgestimmt. Davon wurden Stimmen gekauft, werden eigentlich mit 20 Euro oder mit 10 Euro gehen Leute Stimmen für eine oder andere Partei. Das wurde nicht eigentlich öffentlich bekannt. Und dadurch sind sehr wenig Leute zur Abstimmung gegangen, weil sie enttäuscht von allen diesen Parteien sind.
Jetzt ist die Enttäuschung natürlich groß, aber auf der anderen Seite die Hoffnung auch, dass es im nächsten Jahr, sprich 2014, Neuwahlen geben könnte. Ja. Eins zumindest ist gewiss, die Bulgaren werden abstimmen, und zwar abstimmen zum Europaparlament. Das ist auf jeden Fall im nächsten Jahr angesagt. Worauf läuft hinaus? Gibt es neue politische Kräfte, die wählbar sind?
Also es ist am Vorhin ein neuer demokratischer Block, aber wir sind noch so schwach und sehr wichtig, also das ist ganz wichtig, die Medien sind total manipuliert und kontrolliert, deswegen überhaupt, die Leute tun sich eigentlich eher über Internet, über Facebook, über solche Blogs, die hin und her sein, aber die breite Bevölkerung, mein Land kommt teilweise und die eher tiefere Schichten natürlich, die sehen diese Medien und es wird so manipuliert, dass man nicht wirklich weiß, wie, was und wieso man tun soll. Dadurch sind alle auch enttäuscht. Also es ist zum Bilden eine gute Rechte braucht es vielleicht längere Zeit. Es muss wieder der Rechtsstaat hergestellt werden. Er wurde nie richtig hergestellt und wenn das nicht passiert, das ist das Wichtigste, wenn das nicht passiert, wird Bulgarien nicht wirklich zur Ruhe kommen, wird sich nicht wieder entwickeln können. Ich denke, Europa hat eine ganz wichtige Rolle, dass sie eine stärkere Kontrolle und auch irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie man das genau gestalten kann, aber dass man wirklich helft, nicht mit Geld, sondern mit Wiederherstellung des Rechtsstaates. Wenn das Rechtssystem funktioniert, wird sich das Ganze langsam lösen.
NSU-Prozess läuft bereits seit Monaten vor dem Oberlandesgericht in München. Die öffentliche Aufmerksamkeit hat mittlerweile jedoch nachgelassen. Während Beate Zschäpe nun zwar vor Gericht steht und vermutlich für ihre Taten rechtliche Konsequenzen zu tragen hat, tritt die gesamtgesellschaftliche Dimension des Rechtsterrorismus hinter der Problembehandlung auf der juristischen Ebene zurück. Nun hat die Generalbundesanwaltschaft erklärt, dass sie aktuell gegen 4 mutmaßliche rechtsterroristische Gruppierungen ermittelt. Worum es dabei genau geht, darüber hat sich das Radio Korax Halle mit Martina Renner unterhalten. Sie war bis vor kurzem noch Mitglied im Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss und wurde dann für die Partei Die Linke in den Bundestag gewählt. Zunächst dämpft sie den medial vermittelten Optimismus, dass die intensiveren Ermittlungen zum Thema Rechtsradikalismus das Resultat eines Umdenkens innerhalb der Behörden seien.
Die Anwaltschaft ermittelt gegen 4 Gruppen, aber ich glaube nicht, dass es tatsächlich ein Umdenken gibt, was die Gefahren des Rechtsterrors in der Bundesrepublik angeht. Vielmehr ist es wohl so, dass durch den öffentlichen Druck der Medien, der Angehörigen, der Nebenklagevertreterinnen, der Ausschüsse auch das Thema auf die Tagesordnung gesetzt wurde und jetzt die Sicherheitsbehörden, ich sag mal, Belege erbringen, dass sie aktiv werden. Ob tatsächlich dann aus den Ermittlungen Strafverfahren folgen, Verurteilungen und dass insbesondere auch die Ausgangsbedingungen für rechtsterroristische Gruppen in den Blick genommen wird, da habe ich große Zweifel.
Das heißt, es ist schon eher überraschend für Sie, dass sich jetzt die Generalbundesanwaltschaft generell weiterhin mit dem Thema befasst.
Ja, man muss ja nochmal zurückschauen. Also jahrelang gab es keinen Rechtsterror. Zum einen nicht in den Ermittlungen der Behörden, zum anderen auch nicht in dem, was uns die sogenannten Verfassungsschutzämter jährlich in ihren Jahresberichten vorgelegt haben. Rechtsterror wurde ausgeschlossen und zugrunde lag eine sehr krude Definition, dass Terrorismus das sei, wenn sich politische Gruppierungen mit Waffengewalt gegen den Staat richten, also das politische System beseitigen wollen. Und das hat man bei Neonazis eben dann verneint. Terror ist eben in dieser Definition nicht, wenn man durchs Land zieht und Menschen mit Migrationshintergrund erschießt. Das ist so erstmal eine grundsätzliche Problematik in der Definition. Und jetzt bei diesen vier Gruppen ist es wohl auch so, dass eben genau auch wieder der Fokus darauf gelegt wird, zu sagen, sie seien also staatsfeindlich oder würden auf die Beseitigung des politischen Systems hinarbeiten. Man aber eben außer Acht lässt, dass durch diese Gruppen eben zum Teil jetzt schon akut Gewalttaten gegen andersdenkende, anders aussehende Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter begangen werden. Und das wird komplett sozusagen als Bedrohung ausgeschaltet.
Um was für Gruppen handelt es sich denn nun dabei?
Ja, also das sind bei zwei Gruppen, weiß man es genau, bei anderen muss man mutmaßen. Das ist zum einen Weiße Wölfe Terrorkrone, eine Gruppierung aus Norddeutschland und auf der anderen Seite eine Gruppe mit dem Namen Neue Ordnung rund um den ja altbekannten Rechtsterroristen Meinolf Schönborn. Die weiteren Gruppen, die es betrifft, da kann ich nur spekulieren. Es könnte sein, dass es erneut Ermittlungen rund um die Wiese-Gruppe, also das Freie Netz Süd in Bayern gibt, aber auch möglich, dass Thüringer Neonazis erneut in den Blickpunkt geraten sind. Es gab ja im Sommer am 29.08. eine Durchsuchungsmaßnahme in Thüringen, bei der ein Haftbefehl aus Österreich vollstreckt wurde und dort wurde umfängliches Waffenmaterial gefunden, auch halbautomatische und automatische Waffen. Das könnte Anlass gegeben haben für ein Strukturermittlungsverfahren und möglicherweise die Abgabe dann an die Generalbundesanwaltschaft.
Wieso erfährt man erst jetzt davon? Sind die Ermittlungen noch nicht so lange am Laufen oder hat man jetzt irgendwelche neuen Muster gefunden für die Ermittlungen?
Also ich glaube, dass sich die BAW eben meldet mit dieser Mitteilung, ist tatsächlich nachzuweisen gegenüber der Öffentlichkeit, wir unternehmen etwas, wir haben jetzt diese Gefahren im Blick. Weniger, dass sie jetzt sozusagen akut erst angelaufen sind. Ich glaube, bei allen Gruppierungen gibt es schon auf lokaler Ebene, also durch die LKAs oder LKIs sagt man dann, glaube ich, Ermittlungen zu Einzelpersonen oder Strukturen, die schon, ich denke, eine ganze geraume Zeit laufen.
Hat der öffentliche Druck jetzt vielleicht dazu geführt, dass die Bundesanwaltschaft nun auch stärker auf die lokalen Ermittler hört und stärker die Ergebnisse dieser lokalen Gruppen und regionalen Gruppen in Erwägung zieht?
Also das ist ja meine Vermutung, dass also zu allen diesen Gruppierungen es schon Ermittlungen vor Ort gegeben hat. Das wäre ein vielleicht positiver Effekt, man eben tatsächlich frühzeitiger dann auch schaut, ob diese Ermittlungen zentral geführt werden müssen, weil zum Beispiel ja auch länderübergreifende Aktivitäten nicht nur was Bundesländer angeht dabei eine Rolle spielen, sondern im Beispiel der Terrorcrew zum Beispiel auch Kontakte in die Schweiz wichtig sind und bei den von mir erwähnten Thüringer Neonazis geht es ja insbesondere um Kontakte ich würde es auch als Rechtsterrorist Netzwerk um das Objekt 21 in Österreich im Hintergrund spielen. Also somit ist es schon wichtig, dass eine Behörde, die auch sozusagen diese Ländergrenzen außer Acht lässt, sich dem annimmt. Auf der anderen Seite würde ich aber was anderes noch wichtig finden. Alle vier Gruppen, die ich jetzt genannt habe, haben viele Gemeinsamkeiten. Sie hantieren mit Waffen und Sprengstoff. Sie sind, wie gesagt, länderübergreifend vernetzt und die Kontakte kann zurückverfolgt werden bis in die frühen 2000er Jahre. Das ist alles nichts Neues. Und man weiß auch, dass es dort entsprechende Pläne gibt, zum Beispiel, wenn Neonazis untertauchen müssen, wie man sich Geld beschafft. Es gibt immer auch Überschneidungen im Bereich organisierte Kriminalität und Ähnliches. Der Punkt ist, dass man eben viele dieser Einzelaspekte in der Vergangenheit polizeilicherseits verharmlost hat. Insbesondere dann, wenn es um Waffen und Sprengstoff gegangen wird, hat man oft gehört, das ist wichtig in der Nazi-Szene, das sind alles Männer, die müssen damit posen, die hängen sich das nur an die Wand, das ist nicht ernst gemeint oder gehen möglicherweise nur damit in den Wald und ballern ein bisschen rum. Aber tatsächliche Anschlagspläne oder das Vorhaben, die Waffen auch einzusetzen im politischen Kampf, deren meistens dann auch Begriff des Rassenkrieges, das kommt gar nicht in Frage. Und wenn man überhaupt sich dieser Problematik rechtsterroristischer Strukturen annähern will, dann muss man erstmal sozusagen von solchen Verharmlosungsaspekten Abkehr nehmen. Und das andere ist natürlich, dass man auch diese Ideologie, die dahinter steht, ernst nehmen muss. Es ist eine tödliche Ideologie, es ist nicht nur Wort, was sagt, irgendwie, wir wollen irgendwie bestimmte Menschen aus diesem Land vertreiben, notfalls mit Gewalt, auch mit tödlicher Gewalt. Das ist tatsächlich auch Praxis von Nazis. Das war es immer und wird es immer sein. Und ich glaube, wenn das nicht anerkannt wird, wird man auch nicht effektiv von Seiten der Sicherheitsbehörden gegen die rechtsterroristischen Netzwerke, die wir haben in der Bundesrepublik, vorgehen können.
Nun haben wir erst vor kurzem gehört, dass vermutet wird, dass die Zahl der Todesopfer rechtsextremer Gewalt seit den frühen 90er Jahren doch noch weitaus höher liegt als selbst die Zahl, die nicht von der Polizei vertreten wurde. Also bei einigen hundert sind wir da mittlerweile, bis knapp unter 1000, glaube ich, oder sowas.
Ja, 745 werden jetzt erneut überprüft.
Gehört das zu diesem neuen Bild von einem doch systematisch betriebenen Rechtsterrorismus?
Also da muss man erstmal abwarten, was diese Überprüfung ergeben. Es sind versuchte Mordfälle und vollendete Mordfälle, die jetzt erneut untersucht werden. Wir wissen noch gar nicht, auf welcher Grundlage diese Fälle zusammengetragen wurden. Wir wissen auch noch nicht, was das Ergebnis der Prüfung ist. Man kann ja dann auch im negativsten Fall vermuten, dass man zum Ende sagt, wir haben alle überprüft und es gibt keinen rechten rassistischen Hintergrund der Tat. Es ist eine Forderung gewesen des Bundesuntersuchungsausschusses, der damit erfüllt wird, als eine Forderung, die alle Fraktionen erhoben haben, dass man erneut diese ungeklärten Mord- und versuchten Mordfälle untersucht. Ich will einfach da ein Stück weit jetzt abwarten. Es gibt ja diese Aufstellung der Amadeo-Antonio-Stiftung oder des Tagesspiegels, die jetzt schon mehr Morde ausweisen als die offizielle Zählweise. Und wenn man sich diese für uns klar rassistisch-rechtsextremen Morde nochmal vornimmt, dann ist jetzt die Frage, sind denn durch die Behörden auch diese Fälle nochmal überprüft worden oder hat man einfach die Datei ausgestülpt und hat geguckt, was sich zusammensucht? Die Frage bei denen, wo wir schon oder kritische Journalisten und Journalistinnen in der Vergangenheit davon ausgegangen sind, dass es sich um klar rechte rassistische Mordtaten handelt, sind die denn überhaupt durch die Behörden jetzt nochmal betrachtet worden oder wie kommen diese 745 Fälle zusammen? Das sind alles Fragen, die erstmal geklärt werden müssen, bevor man sagt, hier ist tatsächlich eine Konsequenz aus NSU-Terror gezogen worden.
Was wird dabei rauskommen? Ein noch viel größeres Netzwerk, vielleicht auch gesamtdeutsches Netzwerk und wenn Sie es vorhin gesagt haben, international, auch international verbundenes Netzwerk rechtsextremistischer Terroristen?
Ich würde gar nicht sagen, es kommt was Neues daran. Es wird dabei herauskommen, dass wir seit vielen Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten, entsprechende Strukturen haben. Schauen wir zurück, wir hatten das Blatt in anderen Netzwerk, das ist zwar verboten worden, hat aber in vielfältiger Form weiter existiert, also dieses militante Blut- und Ehrennetzwerk, darunter die rechtsterroristischen Strukturen von Combat 18. Wir hatten rechtsterroristische Anschläge in der Bundesrepublik. Da ist NSU ja nicht alleine. Und das sind bestehende Strukturen, die sind hoch vernetzt, die sind auch sehr mobil. Die sind nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Ich würde nicht sagen, das ist etwas Neues, sondern man hat durch NSU jetzt erstmalig sozusagen öffentlicherseits auch einen Blick darauf genommen und ist natürlich jetzt auch aufgefordert, eine Antwort zu geben. Im Kern geht es nämlich nicht nur um die Frage, was sind das für Netzwerke, was sind das für Nazis, wo haben die das Geld her, wo sind die Waffen, wie kommt der Staat dahin, denen auch Waffen und Sprengstoff abzunehmen? Das ist eine Frage. Die andere Frage ist, was machen wir denn mit dem, was in der migrantischen Community durch NSU passiert ist? Also, was machen wir mit den Ängsten und Sorgen von Menschen in diesem Land, die jetzt nicht mehr sicher sein können, dass nicht am helllichten Tag jemand in ihr Büro, in ihren Laden, in ihr Geschäft kommt und ihnen ins Gesicht schießt? Darauf muss eine Antwort gegeben werden. Und da ist eine Antwort natürlich, man muss diese Strukturen zerschlagen, man muss sie entwaffnen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, wenn man das Thema Rassismus nicht aufruft, was sozusagen die Hintergrundfolie ist, dann wird auch der Kampf gegen den Rechtsterror nicht konsequent sein können.
Das Jahr nähert sich mit großen Schritten seinem Ende und deshalb ist dieses hier auch schon die letzte 2013er Ausgabe von ZIP FM. Aber auch im nächsten Jahr werden einige politische Redaktionen im ganzen deutschsprachigen Raum wieder für euch kooperieren und viermal die Woche das Infomagazin der Freien Radios über den Äther schicken.
Ein großes Dankeschön an alle Radiomachenden, die das Projekt in diesem Jahr möglich gemacht haben.
Es verabschieden sich aus Berlin
Julia Hartung
und Isabel Dien. Bis zum nächsten Mal.